Läuft auch. Kannst du loskurbeln.
Kurbel ich mal.
Ist knackiger, wenn man nur sagt, läuft. Ne? Ist irgendwie. Deswegen, man hat ja auch bei den Rennen den Schuss. Da ruft man ja auch nicht loslaufen.
Stimmt.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
199. E.
I.
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 I. Wie im Rhythmus.
Wie E-Book.
Wie. Oh.
Reader. I.
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 Also nach H kommt ja I.
Stimmt. Richtig. Und es wäre ja Quatsch gewesen, letztes Mal mit dem Herrn Bullenherde eine H1 zu machen oder so. Habe ich.
Och.
Also. Normalerweise sind ja die Nummern mit den Buchstaben dafür reserviert, dass du nicht dabei bist oder ich nicht dabei bin oder irgendwas anders ist als sonst. Aber den Modus haben wir ja nun längst durchbrochen.
Allerdings. Ja, I. I wie Frühling.
Ja, volle Pulle.
Ja. Noch.
Ja. Und
hab ich gehört.
Ja. Ich war ja auch Wochenende extra los, ne? Ich habe mich verabschiedet von meiner Familie Sonntag hier so. Ich gehe jetzt cashen. Bin dann aber bei dem Motorradhändler meines geringsten Misstrauens hängen geblieben.
Ja, Moped.
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 Lange Geschichte. Erzählen wir mal, wenn es soweit ist, ne?
Oh ja, das wird lustig.
Mit Geräusch dann auch.
Oh, bitte.
Mit so einem 750er Vierzylinder-Geräusch.
Obwohl, vielleicht ist es ja ein E-Bike.
Ist ganz still.
Ja.
Dann hast du gar nichts mehr, woran man dich erkennt.
Na, du musst dir ordentliches Profil auf die Räder ziehen,
damit
man diese so ein bisschen so sowas hört. Oh, ich bin neulich auch fast in Berlin von einem Elektroauto überfahren worden.
Weil du auch wieder nach Gehör über die Straße gegangen
bist. Ja, naja, natürlich. Also ne, kurz geguckt, irgendwie nicht wirklich was wahrgenommen. Und dann hupte es und stand neben mir. Und dann fuhr er wieder an. Und ich dachte, hä? Macht er das denn?
Man hört ja gar nichts.
Und dann schoss mir ein.
Moderne Zeiten.
Mhm. Ja, ja. Naja, das ist so eins von diesen Vermietautos da, weißt du? Wo du halt schon mittlerweile Elektroautos ja auch mieten kannst. Ich weiß gar nicht, wie dieses Konzept da heißt. Also wo du hier mit, also die haben so einen Sensor irgendwie in der Windschutzscheibe, wo dann halt irgendwie, was weiß ich, wie, ich habe mich noch nie mit beschäftigt, aber dann quasi ähnlich wie mit der MyTaxi-App übrigens. Also hier in Schwerin ist sowas ja nicht bekannt.
Nee, ich habe die MyTaxi-App natürlich sofort installiert, weil ich dachte, das ist ja geil.
Bringt dir
hier. Aber genau, hier in Schwerin gibt es einfach niemanden, der da mitmacht.
Nee, kein Fahrer. Ich habe sie ja heute auch nochmal aktualisiert, also meine Bezahlinformationen hinterlegt, damit ich morgen aus der App heraus bezahlen kann. Das will ich mal ausprobieren.
Hoffentlich hast du denn auch ein Taxi, das dazu passt. Aber du bist ja nicht in Mecklenburg.
Ja, nee, das bestellst du ja darüber. Und dann funktioniert das ja.
Ja, wenn da eins ist.
Ich bin nicht in Mecklenburg, nein. Ich bin in der Hauptstadt.
Ah, oh, schön.
Und in Stuttgart unterwegs.
Das ist jetzt nicht unbedingt benachbart.
Nee, also erst in der Hauptstadt und dann in Stuttgart am nächsten Tag.
Und nicht schlecht.
Ja, ja. Da die Taxifahrt etwas länger ist und ich...
Von Berlin nach Stuttgart, ja.
Nee, die in Stuttgart etwas länger auch wird. Und ich nicht der Freund immer so von Bargeldreserven in der Hosentasche bin. Habe ich gedacht, das hört sich gut an. Das probiere ich doch mal glatt wieder aus.
Also warst du ja 2 Wochen nicht hier. Wie war's? Irgendwas Tolles erlebt?
Schön. Ja, naja, primär halt nicht im Freizeitsegment unterwegs gewesen.
Okay.
Was habe ich denn gemacht letzte Woche, Mittwoch? Wo war ich denn? Ach so, nee, da war ich auch in Berlin. Ja, nee, da war ich in einer ständigen Vertretung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin. Das war ganz nett. Ja, Häppchen gegessen, Leute getroffen. Das war gut. Und natürlich hinterher noch, das ein oder andere Portal erobert. Das lässt mich ja nicht los.
Mit dem Restschwung Ingris, der noch in dir ist.
Na, es wandelt sich gerade so ein bisschen. Es gibt noch so ein paar interessante Dinge, die man da machen kann. Und zum Thema Ingris habe ich ja übrigens auch was Schönes, ne?
Mhm.
Da gab es auf seounited.de, das ist so eine SEO-Bude. Oh, ist total fies. Aber,
also Search Engine, Suchmaschinenoptimierung.
Genau. Mhm. Die haben was geschrieben zum Thema Ingris, weil es wahrscheinlich auch ein aufsteigender Suchbegriff ist. Und hatten so einen netten Halbsatz in diesem Beitrag. Also ne, beschäftigen sich primär damit, was ist eigentlich die Strategie hinter diesem Spiel oder was könnte die Strategie sein. Unabhängig davon geht es halt in einem Halbsatz darum, die neue Strategie ist die Android-App namens Ingress, ein Game, das mit Augmented Reality arbeitet und Geocaching auf ein massenkompatibles Niveau hebt.
Haha.
Genau, das habe ich auch gedacht, weil wenn etwas massenkompatibel ist mittlerweile, dann ja wohl Geocaching. Weil ganz anders als Ingress ist es erstens nicht auf ein Endgerät ausgerichtet. Es ist auch nicht Closed Beta und tata, 2 Millionen Geocaches alleine auf der führenden Plattform sprechen da eigentlich eine recht deutliche Sprache. Und auch die Parallelen zu Geocaching sehe ich eigentlich gar nicht mehr so. Also ne, das ist wie Geocaching, nur ein bisschen anders, das stimmt eigentlich gar nicht so. Es ist auch ein Draußenspiel.
Nach ne? so 2 Monaten Erfahrung hat sich der Blick gewandelt.
Na, es hat schon noch ein bisschen was damit zu tun, dass du halt an Orte fährst, um irgendwelche Aktionen zu machen. Ne? Das ist aber auch so die einzige Gemeinsamkeit. Das hast du aber bei zig anderen Sachen auch. Also ob du nun Foursquare-Logins nutzt, also Check-ins meine ich, nutzt oder Foodspotting oder sowas. Ja, das hat alles immer mit einem Ort und einer Aktion, die an diesem Ort erfolgt, zu tun. Das ist auch so ziemlich das Einzige. Ansonsten ist es ein kleines Kriegsspiel halt. Ne? Also es spielen zwei Teams gegeneinander dort. Und beim Geocaching hast du hunderte Teams, die dort gegeneinander spielen.
Na, die auch spielen ja nicht
manchmal in ähnlichen... Na, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass es ja, dort manche, eine gewisse stimmt. Parallele gibt. Aber ansonsten ist es schon irgendwie eine etwas andere Nummer. Aber ich fand halt dieses Geocaching sei nicht massenkompatibel. Das ist ja quasi der Satz andersrum, das stimmt ja einfach nicht. Aber ansonsten, wer sich halt grundsätzlich nochmal mit Ingress beschäftigen möchte, kann bei SEO United den Beitrag von Nicole nochmal nachlesen. Und naja. Aber viele Geocacher, die tatsächlich ja mit Ingress jetzt unterwegs sind, also wir sprachen ja schon mal von in Kiel, in Lübeck, in Hamburg, ob sie nun Karls Michel, San und Kiki oder Stramon heißen.
Ja, es passt eben doch zusammen irgendwie, ne? Die Zielgruppe ist doch eine ähnliche.
Genau.
Es gibt Menge.
Es ist eine für solche Spiele affine Gruppe erstmal und das ist schon ganz nett. Und in Berlin letzte Woche auch, das war, glaube ich, der Radler Andi, der mich dann gleich begrüßte dort und so. Also ne, es sind schon... die Schnittmenge ist da bei den Leuten, aber das Spiel ist halt tatsächlich anders. Und ja, es wird nicht so langweilig. Wie gesagt, es gibt halt dann immer noch Dinge, die man damit ganz nett machen kann und die auch Spaß machen. Aber Google, glaube ich, täte gut daran, also dieses grundsätzliche Spiel ein bisschen weiterzubringen auch. Ne? Es ist halt dieses Punkteprinzip auch und mit Punkten erreicht man höhere Stufen, kann mit höheren Stufen auch mächtigere Items einsetzen und da ist halt Stufe 8 momentan, damit ist es gedeckelt. Und es sind etliche Spieler, alleine auch in Schwerin, irgendwie Stufe 8. Und da ist es dann nachher irgendwann nicht mehr sonderlich reizvoll. Ne? Gerade wenn du halt noch so Unterschiede hast in den Stufen, ist es halt, kannst du halt ein bisschen mehr taktieren bei solchen Dingen. Jetzt dreht sich das Spiel gerade so ein bisschen, zumindest hier auf regionaler Ebene. Aber es wäre schon ganz gut, irgendwie, wenn da noch was passiert.
Ja. Ne?
Ansonsten ist irgendwann die Luft raus. Und das ist ähnlich, wenn du halt in deiner Homezone alle Caches hast und keinen Führerschein. Ja, dann
ja.
Ist es halt, ja, genau, dann ist es halt auch irgendwann relativ anstrengend, beziehungsweise es verliert seinen Reiz, weil es sich halt Ausflüge irgendwie nur noch konzentriert. Und das ist so eine ähnliche Situation, so ein bisschen. Aber naja.
Kannst du dich erinnern, dass wir damals uns Seiten angeguckt haben, wo Lost Places vorgestellt wurden?
Ja.
Für Leute, die einfach bloß gerne auf Lost Places rumlungern.
Ja.
Und wir haben gesagt, na prima, die kann man ja dann gleich nutzen, um sie zu bedosen. Das hat sich umgekehrt. Also mittlerweile ist es so, dass die Fotografen, die gerne auf Lost Places sich rumtreiben, auf geocaching.com verweisen und sagen, da müsst ihr gucken, hier kriegt ihr so und so die Koordinaten und dann findet ihr die tollen Orte.
Das ist ja auch cool.
Ja, Fotografer. ist ja wieder, ne, Fotografer, ja. Ist eine Seite Ansichten und Tipps zur Fotografie. Und da gibt es eben einen wunderbaren Blogartikel, wie man interessante und geheimnisvolle Fotolocations findet. Und da gibt es eine detaillierte Anleitung, wie also Fotografen, die nicht sehr Geocaching-affin sind, sich Koordinaten rausklauben können und dann schöne Orte entdecken anhand von geocaching.com. Ziemlich durchgeknallt.
Ja.
Und die Leute sind natürlich auch ziemlich interessant. Interessiert, meine ich. Interessiert heißt das.
Ne? Ja, klar. Aber das ist ja lustig.
Ja, Uaya hat uns das geschickt. Paul,
also Uaya. Na, ich weiß, dass wir damals halt viel so Flickr und Co. halt durchforstet haben, ne? Und dann galerieweise uns das angeschaut haben. Und es gab ja auch, wie hießen diese Seite? Hieß das nicht Lost Places? Irgendein Lost Places Forum, wo man dann auch mitgelesen hat und die plötzlich über den Zuwachs an Nutzern ja auch so ein bisschen erstaunt waren, kriege ich immer noch nette Mails zum Beispiel zum dort angegebenen Geburtsdatum von denen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau.
Ja, schön. Nee, also Uaya ist da überhaupt nicht so beglückt. Also wir plaudern, glaube ich, für Uayas Geschmack deutlich zu lustig darüber.
Ja.
Sein Zitat, ich finde das eine bodenlose Unverschämtheit. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hätte nichts dagegen, wenn ein Fotograf, der auch casht, mal bei einem Cache ein paar Fotos macht. Aber dass man Datenbanken anlegt, beziehungsweise unsere Caches öffentlich als gute Location ausgibt, ist doch echt eine Sauerei. Tja. Ja.
Naja, naja, das ist schon...
Ja, wer das nicht will, auch das schlägt Uaya ja vor, muss dann halt die berühmten Schutzrätsel vor seinen Lost Places pabbeln.
Von denen es ja dann auch immer etliche gibt. Also. Aber es klar, je mehr Logs es dann dort gibt, umso klarer wird es auch, um welche Location es tatsächlich geht. Und wer sich halt ein bisschen damit beschäftigt, der kriegt es auch relativ schnell raus. Also ne, das ist halt, selbst beim Mystery hast du halt deinen Radius, in dem es maximal sein darf. Und klar kannst du halt noch mit einer Anfangsstation, von der man wieder fahren muss, aber du willst ja auch den normalen Cacher nicht irgendwie jetzt nochmal 50 Kilometer durch die Walachei schicken. Von daher ist es dann in der Tat so, ja. Ich habe ja gestaunt, als ich habe den Cache ja auch als einen der wenigen noch auf einer Watchlist, als eine Note eintrudelte am 22. Februar zu einem Cache, dessen Wegpunkt mir sehr kurz vorkam, nämlich GC77.
Ja.
Der erste Cache, der in Deutschland versteckt wurde. Das war damals im Oktober 2000. Also 2000.
Mhm.
Ja.
Das ist auch sehr schön auf der Karte übrigens zu sehen, auf der man sieht, wie die Caches sich entwickelt haben.
Genau.
Da passiert relativ früh, bing, so ein Punkt in Deutschland. Bing!
Ja, genau. Und da ist dieser Cache in, wie es auch im Listing heißt, in circa einem halben Meter Tiefe vergraben gewesen. Und ist seitdem, auch wenn sich mal die Position geändert hat und der Cache auch mal verschwunden war, immer noch erhalten. Und der derzeitige Owner, Blacky V oder Blacky 5, weiß ich gar nicht jetzt genau, ehrlich gesagt, hat eine Not geschrieben, dass er diesen Cache gerne abgeben würde. Und bittet oder schlägt vor, nein, bittet eigentlich um Bewerbung quasi für diesen Cache. Kannst du dir vorstellen, diesen Cache eine Weile am Leben zu erhalten, mehr Wartungsbesuche als üblich durchzuführen, weil der Cache natürlich in einer weitaus höheren Frequenz gesucht wird und so weiter und so fort. Falls du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, nimm bitte über mein Profil Verbindung mit mir auf und bewirb dich bis Mitte April als neuer Owner des alten GC77. Im Mai schauen wir dann mal, ob, wie und mit wem es hier weitergeht. Unter allen Bewerbern verlose ich willkürlich drei seltene Coins von 2007, 2011 und 2012. Das heißt, wer natürlich dort in der Nähe wohnt von GC77 oder sehr regelmäßig dort ist, kann ja mal ein Auge werfen, ob das nicht etwas für ihn ist. Denn GC77 ist eigentlich ein Cache, der, ich sag's jetzt einfach mal, erhalten werden muss.
Ganz sicher, da habe ich auch keine Sorge, dass das funktioniert, aber man muss sich natürlich dessen im Klaren sein, dass man einen super begehrten Cache wartet und pflegt und insofern da auch ein besonderes Augenmerk drauf haben muss und ein bisschen Zeit drauf verwenden wird, denke ich, wenn man das angeht.
Ja, auf jeden Fall. Und wir erinnern uns ja zum Beispiel an das Coinfest in Köln, wo dann halt Bustouren auch zu GC oder an GC77 vorbei geführt haben, weil es einfach ein Ja, also der erste Cache Deutschlands, der hat dann schon einen gewissen Rang.
Ich gucke hier gerade wie ein Blöder, wo dieser Cache ist. Manchmal hat das Minus, nämlich neben der Karte, gar nicht genug Kraft, um die Karte so schnell rauszusuchen, wie man es gerne hätte.
Ja.
Ich habe immerhin rauskriegen können, dass der Cache Three Brave Man GCQ1MZ in der Barentssee liegt.
Okay.
Also sprich Skandinavien und dann noch ganze Ecke.
Und dann links.
Nee, hoch, Norden. Ganz, aber ganz schön lange Norden. Ja,
ich hatte die Karte gedreht.
Ja. Also ohne Ende Norden. Und dann irgendwann kommt dieser Cache. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass dieser Cache nun endlich seinen FTF erlebt hat auf einem winzigen kleinen Island. Jetzt gucke ich hier gerade die Liste durch mit den Leuten, die gelockt haben, und ich finde jede Menge Vrainotes, aus denen hervorgeht, dass der ein oder andere nicht glücklich ist darüber, dass der Cache dort liegt, wo er liegt.
Mhm.
Auch so wegen Naturschutz und Prohibited Area und so. Finde zweimal didn't find it. Also offenbar Menschen, die tatsächlich da waren. I thought additional logging requirements were now against the... Okay. If someone sends a logbook, you shouldn't be allowed to delete the log. Ah, da scheint einer das Log gelöscht zu haben. Guck an.
Hm.
Aber zwei Menschen haben diesen Cache erstmal nicht gefunden. Aber die Lage ist schon sehr beeindruckend. Ist wieder so ein Fall, wo man nur sagen kann, kommen wir nicht hin. Aber immerhin zum Angucken lohnt es. Three Brave Man GCQ1MZ. Eine illustre Diskussion gibt es da auch zu beobachten.
Schön. Ja, bald ist wieder Ostern und dann winkt ja quasi schon das Lamm vom Spieß. Dönerstag. Da gibt's und da bedanken wir uns bei JR849, der das getwittert hat, im Geoclub. Die älteren Hörer erinnern sich an das Forum. Eine sehr spannende Diskussion, weil mal wieder das leidige Thema Bilderklau im Internet in dem Zusammenhang wohl irgendwo aufgepoppt ist. Empfehlung ist, Bilder von Döner nicht aus dem Internet zu klauen und zu verwenden. Ein Geocacher hat gerade Probleme mit einem Kochbuch-Webmaster, der Urheberrecht an seinem Bild geltend macht.
Hui!
Ich ahne, um welches Kochbuch es dort gehen könnte, weil dieser Kochbuch-Webmaster genau dafür bekannt ist. Ich glaube, darauf basiert deren Grunderwerb, hätte ich fast gesagt. Die haben zugegeben sehr viele und auch gute Fotos von Nahrungsmitteln in allen Positionen, Formen und Farben im Internet publiziert. Da hat sich Gott und die Welt tatsächlich aber auch dran bedient. Und da machen die ihre Rechte geltend. Also wenn ihr einen Dönerstag plant, gibt es auch den Vorschlag, selber zeichnen den Döner oder selber fotografieren und reinstellen. Das ist immer so das Sicherste. Aber auf keinen Fall irgendwo ein Bild mit der Google-Bildersuche finden und dann verwenden. Das geht nach hinten los.
Es gibt übrigens den Herrn Putzlowitsch hier in Schwerin. Ja. Und der Herr Putzlowitsch hat sich irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, Marions Kochbuch von den ersten Plätzen dieser Bildersuche zu vertreiben.
Ja.
Herr Putzlowitsch macht wunderbare und super benutzbare Fotos von Lebensmitteln, die alle unter einer Lizenz stehen, die es jedermann ermöglicht, diese Fotos zu benutzen. Höflich und freundlich ist natürlich immer den Urheber zu nennen. Der hat die wirklich schön freigestellt, kann man echt super in seine Publikationen mit einbinden. Und das, weiß ich noch, war tatsächlich wirklich eine Aktion, die er gestartet hat, um Marions Kochbuch da so ein bisschen das Wasser abzugraben.
Ja, und bei vielen einschlägigen Suchbegriffen nach Obst beispielsweise, also jetzt nicht Obst als Suchbegriff, aber nach der Kategorie Obst zugehörenden Früchten, sind die Putzlowitschschen Bilder auch ganz oben zu finden. Also wenn ihr da etwas findet, bei Herrn Putzlowitsch könnt ihr euch da etwas sicherer sein als bei Marions Kochbuch. Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Also Dönerklauen ist verboten, heißt es.
Wir haben jetzt gerade einen Beitrag im Nordmagazin gehabt, das fand ich ganz lustig hier in unserer regionalen Fernsehsendung, wo es darum ging, dass man Holzdiebe schneller erwischen will mit GPS. Mhm. Und dann habe ich natürlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich endlich sehe, wie dieses blöde GPS-Ding da aussieht, was sie an ihrem Holz... ne? Haben sie natürlich nicht gezeigt.
Ja.
War also ein Beitrag über etwas, was man nicht gesehen hat. Mhm. Mhm. War das so ein bisschen unbefriedigend. Wegen Fernsehen und so. Ja. Weißt du? Ja. Denke ich ja doch, Fernsehen, Dinge sehen. Hey, wäre naheliegend zumindest.
Ja.
Machen die jetzt jedenfalls. Also da klauen immer mehr Leute Holz. Wahrscheinlich auch mit der Holzhackschnitzelheizung und den vielen Kaminen, die es in letzter Zeit so in die Häuser geschafft haben, geht das offenbar wieder los, dass die Leute sich das Holz eher beschaffen, als dafür bezahlen. Mhm. Und auch der Hessenforst, der Landesbetrieb in Hessen mit Sitz in Kassel, setzt dabei auf modernste Technik. An das gelagerte Holz im Wald werden GPS-Sender gesteckt. In kleinsten Holzstückchen können die angebracht werden. Wird das Holz dann abtransportiert, sendet das GPS-System Signale. Weg und Lieferort können nachverfolgt werden. Wir sagen herzlichen Dank an Anea 1963 mhm. für die Info.
Ich habe ja sehr aufmerksam einen Link, den uns der liebe Lutz geschickt hat, verfolgt.
Da bin ich ehrlich gesagt nicht so richtig schlau draus geworden. Aber du wahrscheinlich.
Naja, schlau draus geworden auch nicht. Also da fehlt mir dann tatsächlich auch irgendwie das Verständnis im Sinne von das technische Verständnis für. Und zwar, oder andersrum, alles, was so offen ist, also was Open im Namen trägt, finde ich ja per se erstmal gut.
Ne? Interessant also, zumindest.
Offene Daten, offene Strukturen, offene Türen. Finde ich ja immer gut. Und diese Seite, um die es geht, heißt openps.info. PS ist abgeleitet vom Positioning System.
Also jetzt hast du auch schon GPS, diesen Englisch. Sondern,
ja, aber du machst Lurch das noch schöner. Mhm, genau, du machst das immer noch schöner. Und es geht um ein Open Positioning System. Klingt erstmal komisch. Ne?
Ja, wie machen, wenn nicht einen eigenen Satelliten
hochschicken? Ganz genau, das habe ich auch erst gedacht. Da haben sich echt ein paar Nerds zusammengetan und wahrscheinlich Crowdfunding
gebaut.
Ja.
Todesstern.
Genau. Und, ja. Mist, der Todesstern kommt doch. Nee, es geht darum, dass man mit kleinen Minicomputern, die entsprechend hergerichtet sind, seismische Schwingungen auswertet und damit Positionierungen feststellen kann. Genau, so habe ich auch geguckt und ja. Das ist eine Geschichte, die ist auch bebildert. Technische Grundlage sind hier so kleine Raspberry Pis, also so einen kleinen Minicomputer,
ja.
Die ja sehr populär mittlerweile sind, aus gutem Grund. Und die werden halt mit Technik und Kabeln und Lötzeugs irgendwie gepimpt, sodass sie in der Lage sind, wie Vibrationen im Prinzip zu empfangen und auszuwerten. Und das Ganze soll funktionieren. Keine Ahnung, ob es das wirklich tut, aber das ist so die technische Basis. Und man spricht davon, dass man ein offenes Navigationssystem quasi da auf dieser Basis etablieren will, das von jedermann befüllt, aber auch genutzt werden kann. Für mich ist bei diesen Geschichten oder gerade bei dieser Sache nicht so richtig klar, warum ich jetzt dieses nutzen sollte, weil mir das GPS ja erstmal so auch kostenfrei zur Verfügung steht. Ja, ich kann es ja nutzen. Natürlich ist es beim GPS so, dass es halt ein militärisch initiiertes System ist und auch eine militärische Nutzung natürlich gegeben ist. Aber auf der anderen Seite, ich als Nutzer muss dafür ja nicht in irgendeiner Weise zahlen. Also noch nicht. Vielleicht kommt das ja auch mal irgendwann. Ne? Das dann heißt hier, so wie die Abgabe auf Kopierer, jedes Gerät, was irgendwie GPS kann, muss dann auch 50 Cent in die Kasse tun. Und irgendjemand, ne, hier so
sammelt das ein und verteilt das dann an die Satelliten.
Genau, so ein General AD sagt dann hier irgendwie, und damit können wir unser Satellitensystem noch besser machen. Von daher ist die Motivation bei mir jetzt erstmal relativ gering, da jetzt irgendwie tiefer einzusteigen. Das wäre anders, wenn, wie gesagt, die Abgabe auf GPS irgendwie fällig wäre.
Aber interessant ist es. Also, dass sich da überhaupt Leute Gedanken drum machen, finde ich großartig.
Ja, ja. Ja, ne, das auf jeden Fall. Also, dass es Alternativen gibt, irgendwie eine Position zu bestimmen, außer mit Hilfe eines Satelliten, der halt irgendwie, ne, sowas dann berechnen lässt, finde ich schon mal spannend. Mit seismischen Schwingungen, wow.
So ein bisschen wie tellurische Ströme. Und die kenne ich nur aus dem Buch Das Foucault'sche Pendel, in dem sich über tellurische Ströme eher lustig gemacht wird, weil die Freibeuter, ich habe ja gesagt, hier die Tempelritter und ähnliche Freimaurerlogen sich auf solche Dinge gerne mal beziehen, wenn sie darüber reden, dass es ja in Wahrheit eine Weltregierung gibt, die irgendwo rumhockt und die Dinge schon in Ordnung bringt. Oder eben durcheinander, je nachdem.
Ja. Naja, und es ist halt so, es klingt ganz schön nerdig.
Ja, so, ne? Ohne Frage. Aber also, das macht es ja sympathisch.
Diese Open-WLAN-Nummern hier und Open-Net-Initiative und so, das finde ich auch alles ganz spannend. Aber Open-Positioning, das ist schon irgendwie so ein bisschen so,
Müsste man mal ausprobieren.
Nee, lass es andere tun.
Da, wir laden die dann einfach zum Interviewen ein.
Da bin ich dann raus. Ne? Aber es haben ja auch Leute an anderen Stellen bewiesen, dass halt neue Konzepte funktionieren und dann auch noch preisgekrönt. Also Cord beispielsweise ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber
ja, aber die haben einen Preis gekriegt, ne?
Genau. Wie man Daten auf eine Art und Weise verifizieren kann oder mit einem Konzept verifizieren kann, das den Nutzern einfach Spaß macht, ne? Wo man nicht irgendwie, was weiß ich, komma-separierte Listen durchgucken muss, sondern wo tatsächlich irgendwie der Spieltrieb eine Rolle spielt. Und das zu Recht, muss ich mal sagen. Nee, muss ich gar nicht, sondern will ich. Zu Recht haben die auch noch einen Preis dafür gekriegt mit ihrer. Es war eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit.
Genau, das war die beste. Die beste Bachelorarbeit in ihrer Uni,
Jahrgang. Offenbar. Genau. Und da finde ich immer so, sind ja sowieso die Hochschulen dann ein Schmelztiegel für solche kreativen Ansätze. Und möglicherweise ist in 2-3 Jahren irgendwie das OpenPS sowas von selbstverständlich. Und bei dir stehen ja auch so 2 Raspberries irgendwie in der Ecke und zeichnen die seismischen Schwingungen auf und geben Daten weiter, um daraus für andere Leute die Navigation zu ermöglichen.
Ist ja nicht, dass das nicht möglich wäre.
Warten wir mal ab, was da passiert. Wer da tiefer einsteigen möchte, findet alle Informationen auf openps.info inklusive Hardware, inklusive Forum zum Austausch, pipapo.
Und wir sagen herzlichen Dank an Herrn Cisek für die Information.
Genau.
Der Spiegel ist ja durchaus über die vielen Jahre zur nicht mehr nur Bildzeitung des Netzes, im Gegenteil, also sage ich, zu einer ganz guten Infoquelle geworden. Und so haben wir auch mal wieder einen Link aus dem Spiegel geschickt gekriegt, also aus Spiegel Online, um genauer zu sein. Ljubow Orlova ist ein russisches Kreuzfahrtschiff. Ich dachte, das wären sogar leeren russische Kreuzfahrtschiffe mit Rudern und Peitschen und so. Ja. Nee, die Russen sind offenbar der Kreuzfahrt mächtig gewesen lange Zeit. Aber was dann mit ihrem Schrott passiert, darum haben sie sich in dem Fall nicht so richtig gekümmert, beziehungsweise haben gesagt, das Ding geht in die Dominikanische Republik und soll da von einem Schrotthändler dann in Einzelteile zerlegt werden. Das Ganze hat irgendwie nicht geklappt. Das Abschleppkabel ist gerissen und der Schlepper, der auch nicht gerade im besten Zustand war, wurde daraufhin von den kanadischen Behörden für eine Inspektion zurückbeordert. Und nun schwimmt da die Ljubow Orlova einfach so in der Gegend rum, nimmt Kurs auf Europa und wir haben den Vorschlag, Lost Place draus machen.
Yep, moving.
Genau, ärgert sich auch keiner.
Nö.
Also da kommt, glaube ich, keiner und sagt, hier, dürft ihr nicht. Und,
aber mal runter
pling,
da.
Pling, plong, plang.
Ja.
Jan hat's geschickt. Danke.
Ja, sehr schön. Ja, wir hatten ja das freudige Ereignis, das herbeigezählte Ereignis bei geocaching.com jetzt kürzlich.
Und wir haben es verpasst. Genau. Wir waren gerade nicht auf Sendung in der Minute.
Da ist tatsächlich der Sack Reis umgefallen.
Genau, der Zähler ist umgeschlagen und auf einmal waren da ganz viele Nullen.
2 Millionen Caches. Finde ich jetzt nicht irgendwie einen Grund zum Feiern oder sowas. Aber
also wenn es die Grundlage deines Geschäfts wäre, ne?
Ja.
Wenn es sozusagen nötig wäre, damit du Geld verdienst, ja, dann natürlich. Würdest du das auch feiern.
Ja. Absolut. Nee, das denke ich mal auch.
Ich muss hier mal ein bisschen gucken. Wir haben so ein paar Sachen, haben wir nämlich, habe ich versucht, ich war letzte Woche echt nicht gut drauf, ich habe versucht, so das ein oder andere Thema mit dem Herrn Bullenherde hier schon zu besprechen, aber es war dann doch viel schöner von ihm, ganz tiefe Einblicke in die Welt der Geocaching-Meisterschaften zum Beispiel zu bekommen. Und insofern bin ich da so ein bisschen gescheitert, aber ich weiß zum Beispiel, dass Eiercaching in Chemnitz-Klaffenbach haben wir schon behandelt. Zu damit.
Ja, aber ich wollte ja noch auf den 2-millionsten Cache nochmal, auf dem 2-millionsten Cache ein bisschen rumreiten.
Oh ja, stimmt.
Da gab es ja nicht nur die Glückwunsch-Notes in diesem, zu diesem Listing. Nein, es gab auch die Archivierung.
Ja. Manchmal steht man fassungslos davor, ne? Und ist so ein bisschen.
Nein, ich weiß auch nicht, also ob das ein Scherz war. Also mittlerweile ist das Log ja archiviert.
Also da hat ein Troll sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, auf alle Fälle.
Ja. Also das Log ist ja nicht mehr erreichbar, leider. Es war erreichbar unter GLA BRW98. Und da hat tatsächlich jemand einen NA gefordert für den Cache, weil im Listing wird ja diskutiert.
Genau,
und Frechheit. Dazu sind die Listings ja nicht vorgesehen.
Nee, nach so und so viel Diskutiererei wird das Ding geschlossen. Genau.
Sein Argumentationsschema war, oder also sein, der Nutzer,
ja.
Sein Argumentationsschema war in etwa, na, in Deutschland werden ja auch Caches dann plötzlich archiviert, wenn dort in den Logs diskutiert wird.
Genau,
und deswegen weg damit. Muss das jetzt hier auch und weg damit. Herrlich. Also,
oh.
Man kann nur davon ausgehen, dass das nicht ernst gemeint war, dass das echt ein Troll war. Wenn das jemand ernst gemeint hat, dann...
Dürfte man an seinem Geisteszustand zweifeln, zu Recht.
Ja.
Ja, aber wenn es ein Troll war, ist genauso doof. Also, naja gut, ich habe seinen Namen Gott sei Dank nicht im Kopf und wir haben ihn auch nicht weitergegeben, wir müssen ihn auch nicht weitergeben.
Nee.
Insofern hat die ganze Trollerei ihm dann ja doch nichts gebracht, aber ich weiß nicht, wie man sich danach noch auf dem Event sehen lassen kann. Na gut, vielleicht gehen wir auch nicht hin. Oder macht er Sockenpuppe, oder?
Oh, keine Ahnung. Aber ist auch egal. Also so oder so geht gar nicht.
Nee.
Nee. Nee, nee.
Nee, nee.
Nee, nee,
nee.
Nee. Nein.
Nee.
Nee.
Nein, nein. Ein bisschen Anstand.
Nee.
Nee.
Nee. Nee, nee.
Wir müssen übrigens im Frühling unbedingt mal gucken, ob wir wirklich hier im Keller bleiben wollen. Das ist echt, ich muss noch mal so ein paar Leichtgewicht-Mikros irgendwie oben im Wintergarten stellen.
Ja.
Das Problem oben ist ja immer nur, dass wir dann mit unseren mobilen Endgeräten nicht so gut arbeiten können, unsere Themenvielfalt nicht so, weil es ja immer zu sendet und empfängt. Mhm. Und dann das kleine Gerät, mit dem wir sonst aufzeichnen, ja mächtig Störungen.
Na, doch, man kann ja Evernote wahrnimmt. Auch dazu bringen, dass er halt synchronisiert auf das Gerät und dass du keine Verbindung mehr nach außen brauchst.
Ja, aber brauchst du ja, weil guck, du hast die Mail hier, in der Mail ist ein Link, auf den musst du klicken.
Du kannst ja auch mit Evernote komplette Seiten in Evernote als Notiz abspeichern. Und?
Ja, aber das müssten wir dann tun.
Und, danke für diese hervorragende Überleitung, Evernote kann ja noch viel mehr.
Und zwar?
Na, Evernote kann man ja mit Apps, heißt ja das Wort dann immer, Apps. Auch erweitern.
Ja?
Das heißt, du kannst ja so, wie du halt irgendwie was auf deinen Twitter-Account loslassen kannst, also ne, lies mir alle Kontakte von da und poste Schwachsinn auf meiner Timeline, kannst du ja auch machen. Geht das auch bei Evernote? Und da gibt es eine ganz coole Erweiterung, nennt sich Note Places, zu erreichen unter noteplace.es, also noteplace.es oder noteplaces.appspot.com. Link gibt es sonst im Beitrag. Damit kannst du auch Karten, andersrum, ich fange mal andersrum an. Lass einen Beitrag. Wo es halt auch um Orte geht, den klippst du quasi in Evernote. Dieses Tool sucht dir dann die Orte, die quasi in diesem Beitrag erwähnt sind, automagically raus. Stellt sie dir halt als Orte auch noch da. Du kannst Karten mitklippen und du kannst auch zum Beispiel eine Street View Ansicht dann halt mitklippen zu dem Beitrag.
Coole Geschichte. Wird fest abgespeichert oder die wird nur verlinkt?
Ja. Nee, wird fest abgespeichert. Also unter dem und ne, wenn du jetzt die
das heißt, ich brauche den Text, keine Online-Verbindung.
Richtig.
Ja.
Ne? Dankeschön. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Urlaub planst, es gibt ja da auf Twitter jemanden, der fast täglich seine Planung seines USA-Trips
über. Ja, aber das geht ja alles schief, der kann ja nicht fahren, haben wir ja schon gesehen.
Nee, das also,
da gibt es ja verschiedene
das
Probleme. Also allein schon, dass es mit den Speicherkarten nicht geklärt ist. Wie soll man da in Urlaub fahren?
Verdammt nochmal. Das ist echt, also das ist meine Daily Soap eigentlich so.
Ein bisschen. Aber auch immer nur in Kombination mit Herrn Kiki.
Ja, 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 ja.
Ne? Der dann immer gleich die Eilmeldungen rauspostet.
Das ist für mich eigentlich das Reiseteam.
Also ab zu Twitter, Leute, da wird's, ist im Moment echt lustig.
Ja. Also wenn man sowas plant zum Beispiel, ist es echt eine total coole Erweiterung, ne? Weil er halt nicht nur die Notes, sondern auch noch die Plätze und im Zweifel auch die Karten und hast du nicht gesehen, dazu mit notiert. Also, wie gesagt, noteplaces.appspot.com, für wen das relevant ist. Zum Beispiel Herrn Kescherbande, jetzt haben wir es gesagt. Verdammt.
Einfach mal ran.
Ja, genau.
Oh Gott, es gab schon wieder einen Leichenfund.
Echt?
Ja.
Wo?
Geocacher haben in der Nähe des Klärwerks Eckartsheim eine Leiche gefunden. Ja, ich finde, der Radiosender, der das hier verkündet, ist irgendwie Radio Bielefeld. Ja. Nicht lachen.
Welcher Sender ist das?
Radio Bielefeld. Nein, Radio Bielefeld geht hier, finde ich, mit seiner Verantwortung als Publikationsmedium. Radio Bielefeld geht hier mit seiner Verantwortung als Publikationsmedium, als möglicherweise auch weitreichendes, etwas schlampig um. Denn wir haben hier den Namen der Frau, wir haben ein Foto von ihr und wissen auch noch, wie alt sie ist.
Vorher also, oder nachher?
Das, ja, vorher. Aber das macht es ja nicht schöner. Also das ist, das gefällt mir nicht. Bisschen verrückt ist halt, dass wieder mal Geocacher die Frau gefunden haben. Und Marcel von den Mamelulas.
Lass mich raten, er ist Mar.
Möglicherweise. Und sie ist dann Mechthild? Nee. Lu und die Kinder sind dann Ludwig und Lars? Möglicherweise. Wir wissen es nicht. Jedenfalls haben gerade die Mamelulas ein paar Tage zuvor dort Dosen gesucht in Familie. Mhm. Und insofern waren die so ein bisschen angefasst, sag ich mal, als sie die Nachricht gehört haben. Das kann ich gut nachvollziehen. Das
ist völlig klar. Also man malt sich ja dann aus, wie wäre es gewesen. Und wenn du halt mit Kindern unterwegs bist, ist es ja gerade
irgendwie,
das willst du ja nicht. Also, ne?
Und Kinder laufen ja gern vor.
Ja, ja.
Also normalerweise kann man Kinder beschützen vor sowas, aber doch nicht, wenn, ne?
Ja, ja.
Nee, oh, ich erinnere mich noch, als meine Tochter, wie alt war sie? Drei Jahre war sie alt, genau, 3 Jahre. War Firmenweihnachtsfeier. Wir sind rausgefahren in irgendein Jagdgut, war irgendwie netter Saal, alles fein, haben Gestecke gebastelt, alles war schön. Und irgendwann sind wir rausgegangen und Töchterchen ist vorgelaufen und dann ist Töchterchen reingelaufen in so ein Jägermassaker.
Okay.
Aber nicht so ein bisschen, sondern da hatten hunderte Jäger tausende Tiere geschossen, gefühlt.
Okay, okay.
Und die lagen wirklich, wie die so zur Strecke gemacht, in so einem Kreis, immer größer wie bei Honey damals. Ja, ja, ne? Ja. So ein riesen Areal mit blutig toten Tieren. Und da stand da mein 3-jähriges Mädchen zwischen.
Ja, ja.
Ich meine, das weiß ich heute hoffentlich nie mehr. Aber da habe ich echt so ein bisschen Sorge gehabt, dass die traumatisiert wird. Also wenn die mal zu Robin Wood geht oder ähnlichem, weiß ich, das ist frühkindliche Prägung.
Mhm. Ja, und die Jagdhornbläser haben sautot intoniert.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Oh, aber das war echt eine Nummer zu heftig für meinen Geschmack.
Ja. Nee, sowas will man eigentlich nicht machen. Das ist schon, glaube ich, eine heftige Nummer. Und Radio Bielefeld ist aber der Kracher, glaube ich, so. Radio Bielefeld.
Ach, jetzt fragt uns Best Hafer, ob wir Verbindung zu den Pfadfindern haben. Weißt du, wie es zustande kam?
Nein.
Pass mal auf, ich stehe mal kurz auf. Das haben wir nämlich letztes Mal auf, als es zustande kam. Pass auf, guck mal, ich stehe mal auf. So. Tapa, durchs ganze Zimmer.
Jetzt holst du dir deine Kassettenbox?
Nee, das sind natürlich Mikrofone.
Mit deinen Mitschnitten von Radio
haben
Fritz?
Wir ja nur Mikrofone haben wir ja nur. Und in diesem Mikrofonkästchen finden sich, und darauf nimmt Best Hafer Bezug, 100-2007, eine Welt, ein Versprechen, ein Pfadfinder-Batch, glaube ich, heißt das Fachbegriff. Und sie dreht sich doch, Rheinsberg, VCP Bundeslager 1998, noch ein Pfadfinder-Badge. Und darunter dann unsere Mikrofone. Jetzt fragt Best Hafer, ob wir einen Pfadfinder-Hintergrund haben, was ein bisschen klingt wie Migrationshintergrund. Nein. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, sondern die haben wir bekommen vom Herrn Radio Scout, der uns ja auch diese Mikrofone hier freundlicherweise gespendet hat. Jetzt, der Zusammenhang ist folgender.
Jetzt.
Herr Radio Scout hat diese Mikrofone unter anderem angeschafft, um nicht mit den Das behaupte ich jetzt mal einfach, um nicht mit den 1200 Euro teuren Neumanns in den Wald gehen zu müssen, um dort mal schöne Natur- und Atmo-Aufnahmen zu machen, sondern mit seinen Pfadfindern wollte er dann lieber hier die vergleichsweise günstigen Behringer-Teile benutzen.
Ja.
Ich hatte natürlich Herrn Radio Scott sofort angeschrieben und gefragt, ob diese Badges für ihn eine Bedeutung haben. Dann würden wir sie ihm natürlich zurücksenden, wenn er sie aus Versehen hier drin gelassen hat. Nein, sie gehören zum Geschenk.
Ah, okay.
Ja. Hm. Und ich vermute, dass das so wie Geocoins, dass, wenn du die jetzt auf eBay reinstellst, was kriegst du da bestimmt drei Tücher, vier Pfadfinderhandbücher und zwei Feuersteine dafür.
Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie, wie das, also das habe ich mal erlebt im Elbsandsteingebirge, dass es zum Beispiel im Kurort Rathen einen Laden gibt, wo du dir so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so ein Emblem auf deinen Wanderstock quasi
brennen?
So das wurde so richtig, also
draufgeklappt.
Der hat so ein Uhrmacherhammer so irgendwie gehabt, ne? So ein kleines Hämmerchen, war fast Gold, also als ob das so ein Kupfer irgendwie vorne war. Und dann hat er das so ran, also so ein Metallding dann an den Wanderstock rangehämmert. Und da stand irgendwie Kurort Rathen und hast nicht gesehen und so. Und da waren auch, standen auch Leute mit ihren Wanderstöcken und da waren schon etliche so eine Dinger drauf, also so Abzeichen.
Das ist in der Tat eine Tradition. Mhm. Also wir sind ja auch früher viel in
Harz. Das wird vielleicht ähnlich sein.
Das wird ähnlich sein, na klar. So wie wir eine Geocoin von einem Festival haben oder so, hier von einem Event haben die, hast du ja gesehen, 98 hier, Lager, mit Botschaft. Mhm.
Aber anders als bei den Geocoins wird man die Dinger wahrscheinlich irgendwo dann auf eine Jacke oder sowas halt aufbringen und wer ganz viele dann drauf hat, der ist Silberrücken.
Da komme ich dann wieder auf meine Serien, die ich so gern gucke.
Ja.
Bei Phineas and Ferb, also eigentlich eine Kinderserie, aber das ist auch für Erwachsene lustig. Mhm. Bei Phineas and Ferb gibt es eine Pfadfindertruppe, die jeden Tag ein neues Abzeichen erwirbt. Mhm. Immer natürlich mit irgendwelchen absurden Dingen. Mhm. Das zum Mond geflogen Abzeichen zum Beispiel und so. Also es scheint bei Pfadfindern offenbar eine Tradition zu sein. Und der Herr Besthafer sagt, sie sind seit 30 Jahren bereits den Pfadfindern verbunden.
Okay.
Naja, ich kenne Pfadfinder erst seit 20 Jahren.
Genau, das ist halt genau der Teil, der uns fehlt. Also bei uns hieß das...
Junge Pioniere.
Ja,
das darf man den Pfadfinder nicht sagen.
Aber eigentlich war es bei uns die GST, wenn man das genau nimmt.
Ja, der militärische Aspekt war bei der GST etwas überbetont,
Aber die jungen Pioniere waren ja eigentlich was ausschließlich Ideologisches,
stimmt.
Also nicht mit draußen.
Genau.
Und GST war ja eher so das, ne, wo man halt mal auch draußen zelten konnte oder schon mit 12 Jahren irgend so eine ETZ fahren konnte.
Ja.
So,
Also ich erinnere mich nur, dass wir mal... da habe ich möglicherweise schon mal erzählt in einer der früheren Ausgaben, dass wir 1992 nach so einer Tramp-Tour waren wir endlich wieder in Deutschland und hatten so ein Pfadfinderlager aufgetan. Also wir waren in der Stadt, ich meine Trier war es, soweit ich weiß, und überall waren Pfadfinder. Also überall Leute in Uniform. Wir konnten das ja nicht genau zuordnen. Überall Menschen in Uniform. Und die haben dann gesagt, ja, wir haben hier so ein paar Kilometer von der Stadt weg unser Lager. Wenn ihr duschen wollt, was trinken wollt, kommt doch einfach vorbei. Haben wir gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass zumindest die Pfadfinder, die wir da getroffen haben, mit jungen Pionieren schon einiges gemein haben. Also die konnten auch ganz toll Grüße im Chor sagen und so. Und wir ließen uns natürlich, wir waren ja jung und rebellisch, natürlich dazu hinreißen und haben die durchbeleidigt, wie Herr Schweigert sagen würde. Im Sinne von, nee, da können wir jetzt nicht mitmachen, das kennen wir von früher, da haben wir keinen Bock drauf.
Ja.
Und so. Ne? Und da reagiert ja der gemeine westdeutsche Pfadfinder, jedenfalls zumindest kurz nach der Wende, sehr heftig drauf, wenn du das mit Pionieren oder so gleichsetzt. Ja. Wir waren jedenfalls sauer, was dazu führte, dass wir uns fürchterlich betrunken haben und dann irgendwo auf diesem Lagerplatz rumlagen, wie die letzten Assis, was bestimmt kein schönes Bild war. Aber da man uns erzählt hatte, dass in diesen Pfadfinderstämmen, die dort lagerten, 3000 waren es übrigens insgesamt, in einem Dorf mit 1000 Einwohnern, dass die durchaus auch mal Menschen pfählen. Also auf den Boden legen und dann anbinden an vier Ecken und ja, also waren uns nicht so kernsympathisch, sag ich mal. Mhm. Aber bevor ich jetzt hier den Zorn aller Pfadfinder auf mich ziehe,
ich habe nichts gegen Pfadfinder. Unwissenheit, glaube ich,
genau.
weil uns dieser Teil der Geschichte ganz einfach fehlt. Also es ist nach wie vor so, wenn hier auch mal Pfadfinder in der Stadt unterwegs sind, was durchaus mal vorkommt, dann ist es eher so, dass man schon sehr neugierig hinguckt, weil man das halt nicht kennt. Also ne, es ist wirklich dieses Mecklenburgische, was der Bauer nicht kennt. Das ist erstmal per se nicht gut und das also nee, es kommt jetzt so langsam schon auch nicht so richtig, aber das wird halt auch durch Familien, die hier halt zugezogen sind, irgendwie jetzt auch so ein bisschen hierher gebracht. Also wir haben es auch im Freundeskreis, wo die Kinder dann bei den Pfadfindern sind, so, oder in den Sommerferien halt ins Pfadfinderlager fahren, wo man das mitkriegt, aber nicht in so einer Breite, dass es jetzt irgendwie, also ich würde es nicht als hier angekommen bezeichnen. Das ist eher immer noch was Nische. Eigentlich nicht dazugehört.
Nische.
So, ja. Was, was auch jetzt keine Wertung ist, aber einfach so Fakt, ne? Das ist, gehört bei uns noch in Anführungszeichen, also in Klammern noch nicht dazu. Und von daher ist es für uns immer so ganz schwer einzuordnen eigentlich.
Drei Lützow ist ja auch so ein Pfadfinderort.
Genau.
Ne? Da speziell die christlichen Pfadfinder finden sich dort ein, denn es ist ja ein von der Caritas getragenes Jugendheim dort, eine Jugendherberge. Und da haben sie hinten auf der riesengroßen Wiese ganz oft Pfadfinderzelte. Mhm. Und Menschen, die mal, solange er noch existierte, unseren Cache zum Schloss Drei Lützow gemacht haben, sind öfter auch mal durch die Pfadfinderzelte durchgestapft. Mhm. Und schon da hat sich gezeigt, es gibt eine relativ große Schnittmenge zwischen Pfadfindern und Geocachern.
Ja. Na, dieses, ich glaube, die Schnittmenge ist vor allem dieses Draußensein, ne? Und da gibt es dann halt immer viele, viele Gemeinsamkeiten natürlich.
Hm. Kannst du dich erinnern an diesen Supertramp-Bus? Bus?
Supertramp-Bus? Ja.
Der noch keinen FTF erfahren hatte. Mhm. Und wo wir dann ja hinterher auch jede Menge Infos bekommen haben. Da gibt es ja also ein Buch, Into the Wild, glaube ich. Da gibt es einen Film, Into the Wild, wo man den Herrn begleiten kann, der da als Aussteiger, ne, der hat ja so ein bisschen Outdoor-Kult, aber auch offenbar das Outdoor-Light begründet. Jedenfalls gibt es da tatsächlich, juhu, vom Herrn Alaska Grown ein Founded.
Ach.
Ja. Herr Lasker hat schon,
er uns,
EW742 hat schon geschrieben, er kann seinen Flug nach Alaska stornieren.
Ja,
am 1.3.2013 ist der Cache gefunden worden. Mhm. Der Bus kann ein paar neue Türen gebrauchen und scheint überhaupt keine Zauberkraft zu haben, schreibt der Herr Alaska Grown. Aber wenn man in Alaska geboren ist, dann kann man das vielleicht einfach nicht so nachempfinden.
Ja.
Was so wir Flachland-Tiroler bei sowas finden.
Ja, wir Flachland-Tiroler, die nicht mal die Pfadfinder kennen.
Jedenfalls nur so.
Ja.
Bisschen.
Nur so am Rande. Die, wir waren ja beim Thema hier Navigation, GPS, hast du nicht gesehen. Da, also so Open GPS. Es gibt an der Uni Regensburg wohl auch wieder Uni, ne? Schmelztiegel, Inkubator.
Melting Pot.
Genau. Das fand ich immer so schön.
Im Englischunterricht.
Ja, genau.
Glasgow,
ja.
The Melting Pot.
Na, bei uns war es, glaube ich, London.
Ah ja, London.
Melting Pot. Fand ich immer gut. Das finde ich ein schönes Wort.
Ja.
Also so, ne? Uni Regensburg. An der Uni Regensburg wurde ein Navigationssystem für Fußgänger entwickelt, das deutlich besser auf deren Anforderungen abgestimmt sein soll. So wird beispielsweise nicht mit Längenangaben gearbeitet. Der Beitrag ist ein bisschen komisch auf winfuture.mobi. Aber Hintergrund ist, ich lese einfach mal vor, im Gegensatz zu herkömmlichen Navigationssystemen unterstützt UR Walking, bei der Routenanweisung nicht mit Entfernungsangaben, sondern mit Hilfe sogenannter Landmarken. Das sind Objekte in der Umgebung, die auf irgendeine Art und Weise herausragend oder auffällig sind. Denn es bringt wenig, wenn ein System sagt, laufe 50 Meter und biege links ab. Woher soll man wissen, wann die 50 Meter erreicht sind? Erklärt
man sein Ludwig GPS
von der Uni Regensburg. Für Fußgänger ist es eindeutiger, wenn die Anweisung nach der Treppe links abbiegen lautet. Die Herangehensweise oder ne, die, also da steckt eine gewisse Logik drin, aber ich stelle es mir schwierig vor, jetzt überall Treppen zu bauen.
Aber auch sein Navi, auf sein Navi ist ja schon Quatsch. Also einfach sein Telefon. Google Maps oder Apple Maps, Apple Maps weiß ich, aber Google Maps und dann siehst du ja, ich bin jetzt hier an der Ecke und da sagt er, ich soll links gehen. Mhm. Und dann gehe ich links, oder? Also
ja, das ist halt
so kompliziert, also kann ich das jetzt nicht finden.
Nee, ich auch nicht. Das ist ja auch die Schwierigkeit. Also den Grundgedanken halt gerade bei Autofahrern stellt sich das Problem nicht, ne? Wenn da keine Straße ist, kannst du auch nicht abbiegen. Fußgänger halt dahingehend zu unterstützen, finde ich ja grundsätzlich eine nette Idee, aber gegen solche Dienste wie zum Beispiel Google Maps anzustinken oder also ne, selbst mit Street View oder sowas, das stelle ich mir schon so ein bisschen schwierig vor, dass ich sowas etablieren könnte.
Drittmittel.
Ja.
Die Uni, gab es garantiert Drittmittel für das Projekt.
EU-Förderung.
Ja, und irgendein Unternehmen hat noch gesagt, du, wir verticken die Engine, wenn ihr es fertig habt.
Aber wir brauchen eine Spendenbescheinigung.
Ja.
Nee, ich kann mir sowas vorstellen, zum Beispiel für so ein bisschen dieses Thema Indoor-Navigation, auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Oder sowas wie Navigation über so ein Wooga-Gelände zum Beispiel. Ja, wo es...
Ja. An der Sonnenblume halt links.
So in der Art. Ne, also so ein in sich geschlossenes Gelände irgendwie, was du halt kartierst.
Ich glaube, kartierst ist gar kartierst. Nicht falsch.
Und wo du dann halt sagen kannst, in so einem Museum, ne, also hinter dem Van Gogh biegen sie mal links ab. So, da kann ich mir das vorstellen. Ansonsten so in der Stadt, nee, Google Maps, also es ist halt da.
Also wie gesagt, solange man einen Bildschirm hat, also wenn man keinen Bildschirm hat, wenn man rein auf Sprachanweisungen angewiesen ist, dann mag das hinkommen.
Ja,
das aber selbst da würde mir ja mein Navi sagen, jetzt links.
Ja.
Dann gucke ich nach links, oder ich kann nach links oder nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, Also wie gesagt, der Einsatz von GPS für Menschen mit Behinderung, das finde ich hochinteressant.
Mhm.
Also da, die Wheel Map ist ein ganz wichtiger Anwendungspunkt, kennt ihr sicherlich, ne? Die von Raul Krauthausen entwickelte Wheel Map, wo du also auf Basis von OpenStreetMap, soweit ich weiß, ne, Informationen sammelst über alle möglichen Wege, öffentliche Gebäude und so weiter und so fort und immer natürlich darauf achtest, ist das Rollstuhl begehbar oder nicht? Muss der arme Rollstuhlfahrer hinten rumfahren? Was ich ziemlich beschämend finde. Ich meine, klar, manchmal geht es nicht anders, weil du vorne einfach auf der historischen Freitreppe aus dem 16. Jahrhundert keinen Fahrstuhl anbauen kannst, aber letztendlich sollte man sich ja doch bemühen, den Menschen alle Möglichkeiten zukommen zu lassen, die Menschen einfach haben sollten.
Ja.
Ne, aber in dieser Wheelmap, wie gesagt, kann man das alles einzeichnen. Ansonsten hatten wir auch unlängst ein Navi vorgestellt, was auf solche Bedürfnisse besser eingeht. Also da wird es für mich sinnhaft.
Nicht schlecht.
Aber hier schon wieder der Lutze, wa? Der Herr Ciesek.
Ja, das hat uns auch der
bekommt Herr Ciesek. Herr Ciesek wird hier nochmal Ehrenmitglied.
Ja.
Nachdem er schon Mitglied der Band ist.
Ja.
Wir müssen unbedingt noch auf eine Sache mit gutem Zweck hinweisen.
Ja.
Und zwar laut und deutlich und eigentlich auch in einer längeren Rede. Bitte aber.
Nein, du. Ich lese hier gerade.
Sehr also, schön.
Du kannst ja nicht etwas
sehr
so ankündigen und dann erwarten, dass ich deiner Erwartungshaltung gerecht werde.
Naja.
Das lehne ich ab.
Also das kleine rosa Pony, genannt Louis Cypher, hat jedenfalls einen Artikel in seinem Blog veröffentlicht. Und zwar wird es eine Versteigerung oder gibt es eine Versteigerung zu einem für einen guten Zweck. Sandra und Andy, jetzt bin ich auch schon, sind die Spender der Hard and Roses Geocoin. Die ist von den beiden erdacht worden mit einem sehr persönlichen Hintergrund. Die Geschichte kann man nachlesen. Dass der Erlös der Versteigerung jedenfalls geht komplett an die Deutsche Krebsgesellschaft e.V. Die setzt sich für die optimale Versorgung krebskranker Patienten in Deutschland ein, schreibt Louis Cypher. Dafür entwickeln sie Leitlinien, die einen hohen Standard der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen gewährleisten sollen. Also wenn ihr die Deutsche Krebsgesellschaft unterstützen wollt und ziemlich scharf darauf seid, eine Heart and Roses Geocoin euer eigen zu nennen, sieht ziemlich schick aus im Übrigen, dann nichts wie hin zum Herrn Cypher und losgeboten. Auf das Höchstgebot ist zurzeit 66,66 Euro. Wer hätte das gedacht?
Nein. Genau. Ding, 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 ding.
Nee, sehr schön.
Ja.
Bis Ostermontag läuft die ganze Aktion. Einfach an die E-Mail-Adresse, die ihr auf der Seite vom Herrn Cypher findet, eingeben und dann könnt ihr von Sandra und Andy die Coin ersteigern. Wie gesagt, das Geld geht an einen guten Zweck. Das scheint sich echt bewährt zu haben, ne?
Schön, dass der Herr Cypher das macht. Finde ich gut.
Ja.
Finde ich sehr gut. Ja. Der ist ja auch hier, glaube ich, Pressesprecher der geheimen Gesellschaft der Coin Addicts.
Ist immer gut, wenn eine geheime Gesellschaft einen Pressesprecher hat. Ne?
Finde ich auch. Ja, finde ich auch gut. Ja. Sehr schön. Du hast vorhin irgendwie das hier mit wo die Frau da gefunden wurde.
Ja.
Ne? Da war ist ja auch gerade. Nee. Da war ja auch gerade, dass da irgendwie ein bisschen Koks gefunden wurde, ne?
Heroin war es.
Ja?
Heroin war es. Okay. Und zwar so richtig viel.
Ja. Und was schon wohl länger dort in der Erde lag.
Auch ziemlich geil, ne? 20 Jahre. Und
ja. Also Hintergrund der Geschichte war, auch Kescher wiederum haben da irgendwie so ein Bündel Heroin gefunden wohl und haben sich dann gleich an die Polizei gewendet. Die haben dann ein bisschen geguckt im Umfeld und haben noch mehr gefunden und siehe da, irgendwie, man sagt Schwarzmarktwert. Das ist auch immer spannend, ja, wenn man sowas ermittelt. Ne? Dann guckt man nämlich an die Börse.
Dann geht man zum Dealer seines Vertrauens und fragt, was ist so der Kurs im Moment?
Ja, ja. Ja, und dann sagt der 100.000 für alles, wenn ich es gleich kriege. Soll wohl auch von der Qualität halbwegs vernünftig gewesen sein, also was man so liest. Und tatsächlich in einem halbwegs guten Zustand, schön, ne? Weil es halt wohl sehr gut verpackt war. Ne? Und die Polizei führt es wohl auf zwei Leute zurück, die sie mal irgendwann im Zusammenhang mit einer Straftat verhaftet hat, das Zeug aber nie gefunden. Einer der beiden ist wohl schon abgeschoben auch und das ist jetzt wohl das, was die beiden damals dann verbuddelt haben, weil man es damals auch nie gefunden hat, rechnet man das halt dieser Truppe wohl irgendwie zu. Und empfindest du halt mal so ein Einfamilienhaus Heroin da irgendwie unter so einem Baum. Also, naja.
Ich glaube, also grundsätzlich natürlich nicht, aber so ein bisschen. Also ob da bei den Cashern für eine Sekunde die Idee aufkam, was das wohl wert ist, ob man das irgendwo, kennst du jemanden?
Ja, ja.
Aber ich glaube, bei solchen Mengen hört einfach der Spaß auf.
Ach, das ist auch,
also sowohl die Strafe betrifft, genau, als auch was den Umgang mit den Leuten betrifft, das die sowas normalerweise kaufen und verkaufen.
Das wollte ich gerade sagen. Also das glaube ich, das macht auch keiner freiwillig, sich dann irgendwie die gelben Seiten zu nehmen und zu gucken, wo man das jetzt los
Heroin,
wird.
Heroin,
genau. Genau.
Heizdecken.
Genau.
Heroin.
Das ist, glaube ich. Da überlegt man nicht wirklich.
Nee, also, ich vermute, die sind mit diversen Verprügelungswerkzeugen, wenn wir das mal nur darauf beschränken, ein bisschen fixer als der Normalbürger.
Ja. Was
im Kassobüro Sevastopol.
Genau. Was ich im Übrigen sehr erstaunlich finde, ist ja, dass bei so einem sensiblen Thema oder so einem sicherheitsrelevanten Thema wie Klettern sich gefühlt gerade die Rückrufaktionen häufen wie nichts Gutes. Also entweder haben die alle den gleichen quasi Kernhersteller, ja, von dem sie alle letztlich kaufen und nur ihr sehr teures Label dann noch ranschreiben. Oder die haben tatsächlich ein Problem alle mit Qualität, weil also was da an Rückrufen gerade so rüber tickerte, also gute Quelle sind auch immer die Bergfreunde bei solchen Geschichten, weil die natürlich sehr dicht an den Herstellern hängen. Was ich da denn in letzter Zeit gelesen habe,
Sabine 67 hat uns ja, Sabine 1967 hat uns da ja geschrieben, die sind Mitglied im Alpenverein, also sie ist Mitglied im Alpenverein und hat über den Alpenverein eine Mail bekommen.
Ja.
Und dass die Liste, die da beim Alpenverein gelistet ist, die ist lang.
Ja, ja.
Ist wirklich erstaunlich. Also
19 Hersteller, glaube ich.
Jetzt könnte man ja vermuten, dass das Klettern auch dank der Geocacher einen Boom erlebt hat.
Mhm.
Dass schnell viel Ware auf den Markt geworfen werden musste.
Ja, ja, ja.
Und man dann so ein bisschen in der Qualitätskontrolle geschlampt hat.
Ja.
Na, könnte man
vermuten. Meine Annahme war bislang, gerade beim Thema Klettern, das kommt ja aus dem, doch sehr, sehr sensiblen Bereich irgendwie, ne, wo man halt auf das Thema Sicherheit, also ne, viel, du hast Berufskletterer und du hast halt die Jungs, die dann irgendwie hier auf Servus TV zu sehen sind, ne, die irgendwie so unter irgendwelchen Felsen durchschwingen, wo du halt immer sagst, naja, die gucken schon ganz genau auf Sicherheit. Ne? Also das Zeug ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass du mal halt irgendeinen Baum hoch, um da eine Dose zu pflücken oder sowas. Aber offensichtlich haben die ja dann doch ein Qualitätsproblem, die Damen und Herren Hersteller.
Also
finde ich erstaunlich.
Eine Menge offenbar, ja.
Ja. Und es handelt sich da, diejenigen, die so ein Zeug haben und in Massen auch immer ordern, werden das wissen, es handelt sich um Klettersteigsets. Das heißt auch tatsächlich das, was bei, sag ich mal, Otto-Normal-Kletterer, also auch so Nebenbei-Kletterer, sprich viele Geocacher werden sowas haben, eher im Einsatz ist. Also nicht irgendwie tatsächlich so Profi-Equipment, ne? Also die Rolltreppe im Wald, die betrifft es nicht. Aber die ganz normalen, Anführungsstrichen, Klettersteig-Sets. Ich hatte fix nachgeguckt, ich besitze ja auch zwei dieser sogenannten Klettersteig-Sets.
Was?
Na, das eine zum Beispiel nutze ich doch für die Apfelernte im Heimischen Garten, wie du dich vielleicht erinnerst.
Ja, wo du wahrscheinlich überall auch mit der Hand ankommst, aber sieht einfach schicker aus mit dem Klettersteig-Set.
Da komme ich nicht mit der Hand an. Ich muss ja richtig auf den Baum hochklettern. Nein, nachdem ich da fast mal abgeglitten bin, weil ich hatte noch nicht das richtige Schuhwerk.
Hast du endlich einen Grund?
Nee, hat meine Frau gesagt, du wolltest doch schon immer mal.
Ja.
Dann kauf dir das jetzt.
Toll. Das ist ein bisschen, dann, kann ich mir die mal ausborgen? Das ist ja super, das höre ich von meiner Frau nie.
Die Krönung war ja eigentlich, dass ich mit dem Ding da oben stand, aber nur das Ding anhatte, aber ja, nicht gesichert war. Das reichte aus.
Das war mir so eine gefühlte Sicherheit.
Sah auch cool aus, muss ich mal sagen. Ja, das glaube ich. Ja, so ein bisschen Karabiner links und rechts hängen lassen, ja, und dann die Äpfel einsammeln und Nachbar, was hast du denn? Ja, hier Kletterzeugs. Ach so, oh, machst du sowas? Na, hin und wieder mal.
Ich sehe ja mit sowas eher aus wie eine Presswurst, aber bei dir mag das ja durchaus schick aussehen.
Ja.
Weil das dann die Silhouette so ein bisschen betont.
Ja, und macht doch Eindruck bei den Nachbarinnen. Du hast jetzt auch Bäume hier im Garten übrigens. Also falls du noch Argumente brauchst,
können wir uns ja noch brauchen. Ich brauche vor allem jemanden, der mir die absägt. Und zwar von oben runter.
Willst du alle absägen?
Nee, natürlich nicht. Also noch habe ich auch gar keine Genehmigung für überhaupt irgendeinen Baum. Und nun ist auch März und damit ist auch vorbei mit Bäume absägen.
Och, aber einen Baum kann man immer mal absägen.
Ich glaube, ich bin ja hier mitten in der Stadt. Das sehen bestimmte Leute nicht so gerne. Aber so auf absehbare Zeit, ja, brauche ich hier ein paar verdammt gute Kletterjungs, die mal so hochgehen und von oben runter so ein Drittel der Bäume hier auf dem Grundstück abnehmen.
Wenn du auch noch Gutes tun willst.
Ja, dann frage ich eine Behindertenwerkstatt oder was?
Nein.
Ob die mir ein paar schicken?
Dann biete doch deinen Baum, den du da gerne loswerden möchtest, dem THW für eine Übung an.
Nein, das geht. Ich meine, ich vermute, über dich läuft der Kontakt nicht, aber...
Nee, nicht mehr.
Aber nicht mehr. Ich kenne ja noch einen THWler. Also ich kenne ja noch einen
zweiten THWler. Wir hatten damals beim THW eher die Not, dass wir quasi etwas brauchten, um dort um genau zeigen, das zu machen. Auch. Genau. Und dann gab es glücklicherweise mal die schöne Fügung, dass gegenüber vom Waldschlösschen... zwischen Schwerin und Kriebitz ist so ein ehemaliger Bunker. Nee, es ist ein Bunker, der ehemals von der Stadtsicherheit genutzt wurde. Und da stand an der Straße ein Baum, der musste irgendwie weg. Und dann waren sich irgendwie Eigentümer und Landesstraßenmeisterei und wer da alles noch mitzureden hat, irgendwann einig, dass der ja auch weg soll. Und der Typ hat dann irgendwie gar nicht so richtig gewusst, wen er fragen soll. Und da kannten sich dann Leute und dann sind wir vom THW dahin und haben die Polizei hat die Straße gesperrt. Cool. Und irgendwie morgens um 5 oder sowas haben wir den Baum da runtergeholt.
Müssen wir mal El Barto vielleicht mal engagieren.
Ja.
Mit seinen Truppen.
Ja, ja. Nein, die freuen sich, also ich weiß nicht, wie es da ist, aber damals war es zumindest so, dass das THW, damals sich gefreut hat, dass es überhaupt die Möglichkeit gab, weil wo kannst du sonst mal irgendwie hier so, ne, mit Baum und Tralala und Pipapo und so ein bisschen Technik ausfahren und Beleuchtung.
Da könnten sie ja hier, meine Güte.
Dann kommt noch die Fachgruppe Ölabwehr, weil, ne, eventuell
ich läuft... Ich gebe denen auch einen Kanister in den Garten, wenn die das...
Nein, machst du nicht.
Wenn die das abwehren wollen...
Du hast hinterher hier ein Riesenloch im Garten. Das wird auf...
Ja, mach einen Gartenteich draus. Also, da findet sich schon was.
Ja. Nein, aber ne, vielleicht ist das ja eine Variante. Ansonsten gibt es hier Firmen, zum Beispiel waldschrat.com,
ja,
die man mit sowas auch beauftragen kann.
Ja, das wird bloß wieder wieder eine große Nummer. Weil, wie gesagt, es sind hier einige. Es sind zwei vorne. Also, wir reden über lauter Bäume, die deutlich höher sind als das Haus. Deutlich höher. Ja. Ne? Und es ist halt jetzt ein zweigeschossiges Haus mit dann noch Dach oben drauf. Da kommt schon ein bisschen was zusammen an Höhe. Ja. Und keiner der Bäume kann regulär gefällt werden, weil dann in der Regel irgendein anderes Haus kaputt geht. Und deswegen müssen sie... Naja, es könnte auch unsere sein.
Ich will in die richtige Richtung kippen.
Hätte ich Furcht. Ja. Jedenfalls, die müsste man schon von oben runterschneiden. Und die Investitionen können wir dann frühestens Ende des Jahres, wenn dann also wieder Zeit ist zum Klettern.
Ich habe mal eine sehr coole Reportage gesehen über so eine Baumfäller in Kanada, glaube ich, war das. Die das ja mit dem Heli dann machen, ne? Also die Bäume unten ansägen.
Ja.
Aber die haben auch Schwerter an ihren Sägen gehabt. Alter Schwede, unglaublich. Und Riesenbäume, die werden dann alle unten angesägt und dann kommen die irgendwann mit dem Heli, greifen sich das Ding und zuppeln das dann quasi ab. Und fliegen es aus dem Wald raus.
Nicht schlecht.
Sehr geile Geschichte. Also ich liebe ja solche Dokumentationen im Übrigen. Hatte ich das schon mal erwähnt? Nee, ne?
Möglicherweise.
Ist dir aber auch egal.
Überhaupt nicht.
Ich habe es verstanden.
Ich bin ein Mitfühlender, wie nennen das Sozialpädagogen immer hier so ein Aufmerksamkeit und so, ne?
Hä?
Ja, ich habe Sozialpädagogen. Wer also Sozialpädagogen-Vokabular im Griff hat, mitfühlend weiß ich zum Beispiel.
Ja.
Ja, so, wenn die merken, dass ich mitfühlend bin, ich sage, kann man sagen, dass ich mit ihnen mitfühle oder dass ich, naja, egal, ja. Ne, da gibt es also so Fachtermini.
Okay.
Ne?
Okay, naja.
Auch mit dem Zuhören gibt es eben passives Zuhören, aktives Zuhören. Aktives Zuhören ist das, was ich immer mache, immer so den Kopf ein bisschen schräg legen und immer so nicken.
Hä?
Ja, habe ich in der Volkshochschule so einen Grundkurs gemacht, hier aufmerksames Zuhören für Reporter.
Du hast etliche Grundkurse gemacht, ne?
Ja, auch Jugendliche beruhigen, habe ich auch einen Grundkurs.
Ja.
Ich habe gerade mit Jugendlichen gedreht und das ist ja immer ein bisschen kompliziert. Junge Menschen vor der Kamera und die sollten mir dann auch noch was vorlesen. Und da habe ich auch auf dem Band hinterher gehört, ja, so, das war Grundkurs im Jugendliche beruhigen.
Hm. Was hast du gesagt?
Keine Ahnung, frag mich doch nie mehr.
Meinst du, ich höre mir zu? Interesse heucheln.
Meinst du, ich höre mir zu?
Ja, nee, was?
Nee, hier liegt übrigens immer noch der Chirp vom Herrn Gollseil.
Den hast du noch nicht verschickt?
Ja, wie ich.
Na,
ich und verschicken, das schließt sich quasi aus, das weißt du genau.
Hast du die Adresse von Herrn Gollseil?
Die haben wir, glaube ich, ja.
Hast du einen Umschlag?
Nee.
Oh.
Aber du arbeitest in einer Firma, die einen regelmäßigen Postdienst hat.
Nee.
Also bezahlen tun wir das ja, es ist ja nur... Das muss ja nur gemacht werden. Ja,
ich bin bis Montag erstmal nicht im Büro.
Na, aber wenn du jetzt nach Stuttgart, dann fährst du vielleicht bei meinem Goldseil einfach vorbei.
Nee, ist klar.
Wirfst du aus dem Zug im richtigen Moment.
Ich bin dann eben im Zug.
Ach so.
Wie lange willst du denn da
unterwegs sein? Ah, du fliegst, ne?
Fliegst. Also mit dem Zug, ne? Ehe du dann ankommst, ist Stuttgart 21 fertig.
Also. Das kann passieren, ja.
Ja.
Stuttgart.
Stuttgart, genau.
Wir haben noch viele andere liebe Mails bekommen, die Dinge betreffen, die mit Auftritten zu tun haben, die mit Interview und Gästen zu tun haben. Da werden wir uns in Ruhe drum kümmern. Bitte nicht sauer sein, falls die Mailschreiber auch Hörer sind. Wir melden uns dann. Es ist nur wie immer bei uns ein klein bisschen. Ne? Also morgen ist schon wieder der ganze Tag weg und Freitag auch und dann ist Wochenende und da ist Feiern und ach.
Wir brauchen immer noch ein Sekretariat.
Also ja, dringend.
Genau.
Dringend. Der kann sich dann auch darum kümmern, bei Live-Sendungen den Chat zu verfolgen.
Ja.
Der kann hier die Sachen einspielen.
Live, Mensch, eigentlich wollte ich ja mal wieder, aber nein.
Ja, sollten wir unbedingt, weil zumal dieses Gerät hier ja mal zu Ehren kommen soll, ne?
Ja.
Unser Vierband-Kompressor, den ich ja jetzt schon fast richtig eingestellt habe, der soll ja auch mal arbeiten.
Hm. Es gab übrigens.
No.
Der Herr Yati hat einen Beitrag zum Thema Crowdfunding auch geschrieben, beziehungsweise verweist auf einen Beitrag zum Thema Crowdfunding, der bei T3N erschienen ist, ne? Wo Crowdfunding, also die haben quasi unsere Inspiration aufgegriffen,
ja,
weil wir ja sehr ausführlich über Crowdfunding gesprochen
haben. Kann ich gleich noch was zu sagen, ja. Hm?
Ja, und da, was wollte ich jetzt eigentlich sagen zum Thema Herr Yati? Der ist ja gerade in San Francisco, aber, nee, vergessen, egal.
Crowdfunding,
wo wollte ich hin?
Gute Sache, T3N, Artikel,
ja.
Yati.
Ja,
verdammt. Hat er was geschrieben? Sonst pass auf, du überlegst und ich erzähl kurz. Crowdfunding ist nämlich der Anglizismus des Jahres. Es gibt nämlich, wenn ich das richtig erinnere, gibt es ein paar Menschen, die sich um die deutsche Sprache verdient machen, aber nicht so wie diese Sprachwahrer, die am liebsten Zerknalltreibling zum Motor sagen würden oder so, sondern... So Menschen, die auch akzeptieren, dass Sprache sich entwickelt, die haben den Anglizismus des Jahres auf der Uhr und wählen ihn. Und Crowdfunding ist, weil es nämlich nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat etwas geworden ist, das unser Leben begleitet, ist Crowdfunding Anglizismus des Jahres geworden. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile einfach eine Menge Dinge, die Crowdfunding möglich macht.
Ja.
Ne?
Mhm.
Und andererseits ist es eben ein Wort, das tatsächlich über diesen Weg in den Sprachgebrauch eingeht. Mhm. Natürlich nicht aller Leute. Wenn ich meine Mama frage, was Crowdfunding ist, wird sie wahrscheinlich irgendwas mit Sauerkraut vermuten. Aber so generell nimmt das langsam seinen Weg in unsere Sprache.
Mhm.
Crowdfunding, Anglizismus des Jahres. Jetzt du.
Schade, dass es eigentlich für Crowdfunding nicht sowas gibt wie dieses Schwarmintelligenz. Finde ich ein sehr schönes Wort, ne? Das ist ja halt auch irgendwie Crowdfunding. Also ich mag ja auch dieses Englische eigentlich gar nicht so
sehr. Schwarm sammeln.
Ja.
Schwarm sammeln, nicht so schön.
Nee, aber ich finde Schwarmintelligenz ein sehr schönes deutsches Wort. Und Crowdfunding ist mir immer zu
ist weit Intelligenz weg, als deutsches Wort auch schwierig, aber
ja.
Ist nur schon ganz schön lange da einfach.
Ja. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Projekt Großstadtdschungel, wir berichteten ja, fertig finanziert ist, also mit 12 Euro plus quasi. Oh, cool. Also 1.500 wurden gebraucht, 1.536 sind es geworden. Es wird trotzdem nur plus 12 Euro ausgewiesen. Das hat hier sicherlich diese Dingsgründe.
Die behalten ja noch was, die Plattform.
Genau, ne? Das meine ich. Ab. Das heißt, die Coin-Großstadt-Dschungel wird jetzt in den Auflagen, also Regular, Limited, Extra Limited und Extra Limited Extended hergestellt. Und ja, auch irgendwie, sag ich mal, die andere Art der Herangehensweise, also nicht die Coin vorfinanzieren und verkaufen, sondern halt sagen, hier, ich habe eine Idee, so kann es aussehen. Wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr jetzt schon quasi bezahlen und könnt sie dann haben. Und funktioniert.
Du bist ja hier in der Webszene des Landes auch verankert. Hast du mal was von Bring was mitgehört?
Von wem?
Bring was mit?
Nee, was das?
Bringwasmit.de ist eine Idee eines kleinen Startups aus Wismar, wenn ich richtig informiert bin. Wismar müssten die bring-was-mit, glaube ich, .de. Und die Idee ist folgende. Du hast, sagen wir mal, in Großbritannien lecker Essen gefunden.
Ja.
Das gibt's aber nur da. Trotz weltweiten Handels, trotz gibt's das nur da.
Ja.
Ne, weil es, weiß ich nicht, in London in der fünften Ecke beim Inder an der Ecke.
Ja, ich hab's verstanden.
Gut. Jetzt fahre ich zufällig nach London. Du hast auf Bring was mit gesagt, ich will das haben.
Ja.
Sagst, was du bereit bist, dafür auszugeben. Ich sage, yo, für das Geld bringe ich dir das gerne mit.
Okay.
Also für so Waffen und Drogen dürfen ausgeschlossen sein. Mhm. Ich bringe dir das gerne mit und dann treffen wir uns und dann gebe ich dir das.
Cool.
Und das Ganze wird vermittelt, wie gesagt, über die Plattform Bring was mit.
Ein Projekt von Box in the Bag GmbH.
Ja, da haben die sich lustig genannt.
Ja.
Ja, cool. Allerdings steht ein bisschen, also nachdem ich im entsprechenden Fernsehbeitrag dazu hörte, dass sie jetzt noch ein Jahr haben, glaube ich, bis ihr Existenzgründerdarlehen ausgelaufen ist und sie schwarze Zahlen schreiben müssen, da wurde mir ein bisschen Angst und Bange.
Mhm.
Weil ich glaube, das ist ein tolles Projekt, aber es ist, glaube ich, kein tolles Projekt, um Geld zu verdienen.
Kommt halt immer darauf an, ne? Also du kannst halt auch mit quasi Mikrobeträgen reich werden. Das zeigen ja auch andere. Also eine gute App, die 99 Cent kostet,
super, kann ja
auch irgendwie.
Aber in einer Welt des globalisierten Handels, ne, wo du also doch über verschiedene Wege dir alles Mögliche besorgen kannst, wie viele Güter gibt es da überhaupt noch, die diese Interaktion nötig machen?
Ja.
Jetzt klar, die verstehen sich auch als soziales Netzwerk. Ne? Also du sollst dann vielleicht auch mit dem Mitbringer mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Mhm. Okay, ne? Aber na gut, aber Menge Startups hat man schon für doof gehalten und dann sind doch ganz groß geworden.
Ja. Und ich glaube, dass, also es zeigen ja auch etliche andere Dienste und Seiten, dass es ausreichend Produkte gibt, die du halt nicht tatsächlich nicht bestellst. Also insbesondere so alles, was irgendwas Handgemachtes ist, ne? Also was halt nicht von großen Konzernen vertrieben wird. Da glaube ich, gibt es eine ganze Menge. Und wenn ich mir angucke, wer dahinter steht, also beim Team, fällt mir eine Person ins Auge und dann glaube ich schon, dass es funktioniert. Also, kenne ich auch.
Na gut. Habe ich doch fast.
Und bringwaswasmit.de zusammengeschrieben ist die richtige Seite.
Ah,
die
mit ohne Minus.
Ist das Blog. Da kommt man zwar auch dann wieder dahin, aber das ist nicht ganz so schön.
Also bringwaswasmit.de in einem durch.
Genau.
Ja, eine Kollegin neulich einen sehr schönen Fernsehbeitrag drüber gemacht.
Schön.
Die hat das auch hübsch aufgelöst. Also Beiträge über Internet ist ja immer ein bisschen Cheater fürs Fernsehen. Und die haben aber am Anfang, hast du zwei im Café, die sich gegenseitig was mitgebracht haben, also wo einer was dem anderen was mitgebracht hat. Und dann über diese Idee des sozialen Netzwerks, dann werden klar, dann sehen wir Menschen vor Computern und hören Leute sagen und ne, so. Und am Schluss des Beitrags hast du dann wieder die beiden, die sich was mitgebracht haben, die dann so mit Rose und kuscheln und so.
Okay.
Ne, so von wegen.
Also eine Geschichte.
Kann ja auch, genau, kann ja auch, so kann Bring was mit dann ja auch zu einem.
Schön.
Zu einem Menschenverbinder werden.
Schön, sehr schön. Naja, vielleicht haben wir ja auch mal so eine Idee für so ein, noch eins, für so ein Projekt.
Weißt du, was hier jetzt endlich liegt? Dürfen wir das eigentlich sagen? Hier, was hier liegt?
Warum nicht?
Ja, ne?
Ein Ausriss von der Landkarte.
Du hast es ja mitgebracht. Ich meine, insofern, im Zusammenhang mit unserem ja leider verschobenen Konzert im vergangenen November, Release, hatten ja das Team Bashira mit seiner Bustour Himmelfahrt und der Herr Cypher mit seiner Bustour Höllentrip bereits Coins in Auftrag gegeben. Davon haben wir die ganze Zeit immer nur gehört, unlängst aber von Claudia von mygeocoin.de auch gehört, dass es die tatsächlich schon gibt.
Yep.
Also es gibt zwar nicht das Event dazu, das hier mit draufsteht, aber es gibt die Coins und die haben wir hier gerade in der Hand und die sind fantastisch. Und was für eine Rarität, ne? Also
ja.
Coins zu einem Event. Naja, das wird ja, werden wir ja schon noch irgendwie auf die Reihe kriegen. zusammen mit den Ulmern. Uns hat übrigens durchaus die Frage erreicht, warum wir mit unserem Release nicht gewartet haben, ein Jahr, bis die Ulmer können.
Ja.
Ganz einfach, weil einfach die CD raus muss. Also wir arbeiten jetzt schon fast ein Jahr länger an der CD, als wir wollten. Ja. Und so auch Lieder haben irgendwie eine Halbwertszeit, haben wir genau. So das Gefühl, merken wir auch so bei der Arbeit.
Ja.
Und insofern war das einfach nötig, dass wenn wir jetzt die CD im Juni fertig haben, dass wir die dann auch unters Volk bringen.
Und ja, und das ist es werden ja auch eher mehr Lieder, ne? Und dann ist es nachher...
müssen wir einen Doppelplayer hier, Longplayer machen.
Genau,
hier so.
Und das ist halt...
Die Hörer werden das hassen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Oh, schon wieder so ein Lied.
Oh, ein Lied. Zwei, oh, drei,
vier. Sing doch selber.
Genau, oh, ich sing jetzt selber. Ja. Nee, schön.
Ja, in der Tat.
Ich glaube, wir haben jetzt erstmal so alle Themen hier durch.
Also wir haben bestimmt irgendwas vergessen, aber Das ist ja uns eigen und ihr werdet uns in Mails darauf hinweisen. Wir freuen uns jedenfalls von euch zu lesen. Ob in den Kommentaren oder per Mail an podcast@dosenfischer.de ist uns dabei vergleichsweise Wurst. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung von euch und werden nächste Woche wieder da sein. Und dann, das wage ich schon mal so vorsichtig anzudeuten, unter Umständen mit äußerst interessanten Interviewgästen, die was Großes vorhaben.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss.
Im Chor?
Im Chor? Und sagen im Tschüss. Chor. Achso.
War aber gut.
Ja.
Also,
okay.
Ich habe geschmunzelt. Also hat jetzt keine
Szene, oder?
insofern bedanken wir uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sind Abba und der Sandmann und wir sagen Tschüss. Nicht schlecht. Können doch. Wenn es muss, können wir.
Wenn wir wollen.